Herzlich willkommen zum Bärstich-Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Für die heutige Folge durfte ich mich mit Fabian Henschel unterhalten. Fabian war zuletzt für einige Monate im Niger und hat dort eine deutsche Missionarsfamilie unterstützt. Das durfte ich nun zum Anlass nehmen, um mit ihm über die dabei gesammelten vielfältigen Eindrücke zu sprechen. Denn neben den kulturellen Unterschieden durfte Fabian auch erfahren, wie herausfordernd das Leben als Christ im Niger sein kann. Viel Segen beim Zuhören. Ja, Fabian, schön, dass du heute hier bist. Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein wenig über deine letzten Monate zu erzählen, die du in der Mission verbracht hast im Niger. Und bevor wir dazu kommen, bevor wir so über deine Erlebnisse sprechen, würde ich gerne wie immer erst einmal damit starten, dich zu fragen, wer du eigentlich bist. Vielleicht können wir mit einer kurzen Vorstellung anfangen. Sag vielleicht einfach mal, ja, was dich so ausmacht, was man vielleicht über dich wissen sollte. Vielleicht auch glaubenstechnisch, wann du so zum Glauben gekommen bist. Genau, damit können wir, glaube ich, ganz gut anfangen.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf, ein paar Gedanken teilen darf. Ja, ich bin Fabian Henschel, bin der Sohn von David und Sina Henschel. Mein Vater war ja auch schon hier im Podcast zu Gast. Ja. Genau, das ist mein Vater, der David. Ich bin zum Glauben gekommen, also meine erste oder die Bekehrung, würde ich sagen, war mit 8 Jahren, wo ich verstanden habe, dass ich glaube, verstanden zu haben, dass ich ein Sünder bin und dass Gott mir damit irgendwie helfen kann. Wo ich aber auch weiß, dass die Erkenntnis nicht weit darüber hinausging und ich irgendwann im Laufe der Jahre wirklich entschieden habe, ja, passt ganz gut zur letzten Sonntagspredigt, so Jesus auch als mein Herr anzunehmen, als den, der entscheiden darf, was in meinem Leben passiert, als den, der entscheiden darf, was Sünde ist und was nicht Sünde ist, der mein ganzes Leben nehmen darf. Das war erst später, das war, würde ich sagen, fast erst mit 18. Und ja, nochmal ein ganz anderer Schritt irgendwie in den Glauben hinein. Dieses vollständige, du darfst entscheiden.
Ja, cool, okay. Ja, dann bist du seit du 18 bist sozusagen voll dabei. Und ich würde mal auch behaupten, seitdem bist du auch relativ aktiv, so in den letzten Jahren in der Gemeinde. In der Jugend sieht man dich oft vorne, du bist da ziemlich präsent. Trotzdem hat es dich jetzt eine Zeit lang ins Ausland verschlagen. Und da würde ich gerne einfach mal mit ansetzen und dich fragen, was war so dein Anlass dafür, ins Ausland zu gehen? Was war vielleicht deine Motivation oder der Grund, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt mal eine Zeit lang in die Mission beziehungsweise eben auch ins Ausland?
Ja, das hat auch schon ziemlich früh angefangen, diese Gedanken. Als ich eben auch 18 war, hat der damalige Jugendleiter Arthur Haupt mich auch mal angesprochen, ob ich nicht mit nach Thailand kommen will. Also er ist zu der Zeit gegangen und ich war da gerade nach meinem Schulabschluss. Und war dann einen Monat in Thailand, auch in dem Kinderheim, wo die beiden dann auch später einige Jahre da mitgearbeitet haben. Das war so mein erster Schritt in so ein irgendwie ferneres Ausland, wo man jetzt in eine ganz andere Kultur einsteigt. Und ich habe in dieser Zeit da so viel lernen dürfen, und das war nur ein einziger Monat, dass ich immer gesagt habe, so, ich will nochmal irgendwie weg. Und jetzt, letztes Jahr habe ich mein Studium beendet und stehe quasi zwischen Job und Studium. Was für mich irgendwie der beste Zeitpunkt war, nochmal wegzugehen. Ich ja keine Bindungen hatte oder sowas. Und ja, die Chance wollte ich auf jeden Fall nochmal nutzen, um also viel auch umzulernen, um von anderen Kulturen zu lernen, von anderen Christen zu lernen, was ich immer als riesen Mehrwert irgendwie erlebt habe. Ja, aber auch um irgendwie was zu geben, nochmal ganz speziell Gott ein halbes Jahr zu geben, um ihnen zu dienen, ohne andere Sachen noch nebenher zu haben.
Okay, ja. Also voller Fokus dann praktisch auf den Glauben oder auf die Mission in dem Fall. Jetzt hat es dich ja auch relativ weit weg verschlagen, ne? Also du warst dann eine Zeit lang schon mal in Thailand praktisch. Auch jetzt bist du dann bis nach Afrika gegangen, bis in den Niger hinein. Das ist jetzt eher ein unbekanntes Land, würde ich mal behaupten. Also ich persönlich weiß da gar nichts drüber. Und du hast dich aber für dieses Land entschieden. War das eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will ganz bewusst in den Niger oder ich will vielleicht ganz bewusst in ein afrikanisches Land? Oder war das eher so eine Entscheidung, die sich einfach angeboten hat, weil es gerade im Niger eben diese Möglichkeit gab?
Ja, das war so eine Mischung, würde ich sagen. Ich habe nicht im Vorhinein gesagt, ich will unbedingt nach Afrika oder unbedingt nach da. Was mir wichtig war, auch durch meine Thailand-Erfahrung schon, dass man zumindest irgendwie mit der Sprache schon andocken kann, also eine gewisse Grundlage hat, um sich zu unterhalten mit den Menschen, weil der Austausch mit den Einheimischen ist eigentlich das richtig Interessante, würde ich sagen. Und ich kann gar kein Russisch, deshalb diese ganze Gegend irgendwie für mich schon ein bisschen rausgefallen ist. Die ganz asiatischen Sprachen sind auch extrem schwer zu lernen. Ich hatte aber ein bisschen Französisch in der Schule, also ich hatte sogar lange Französisch in der Schule, aber habe nur ein bisschen davon mitgenommen. Aber das war für mich ein Grund, weshalb Niger oder ja auf jeden Fall mehr Sinn gemacht hat. Aber von der Entscheidungsfindung war es so, dass ich mit der Missionsgesellschaft, also mit Frontiers, geredet habe und die drei verschiedene Orte vorgeschlagen haben.
Mhm.
Und dann war es für mich irgendwie so die Mischung aus, ich kann die Sprache schon ein bisschen,
ja.
Gutes Gefühl mit der Familie, die da war, aber auch ein sehr anderer Kontext und als deutschsprachiger Ansprechpartner im vor Ort, das war für mich auch sehr wichtig, dass ich das irgendwie hatte. Und diese Kombi hat es dann irgendwie gemacht, ja.
Okay, ja. Ja, wir haben jetzt schon gehört, man spricht Französisch im Niger, war mir zumindest auch im Vorfeld neu. Vielleicht kannst du uns grundsätzlich mal ein bisschen mit hineinnehmen in das Leben dort. Ich kann mir vorstellen, der Lebensstandard, die Wohnsituation dort ist eine ganz andere. Wie war das so für dich? Wie leben die Leute dort so?
Ja, das war sehr krass für mich zu sehen, vor allem die ersten Tage und Wochen waren irgendwie durch die ganzen neuen Eindrücke so voll, das zu verarbeiten, dass irgendwie wenig Energie für andere Sachen noch übrig war. Aber ja, es ist ein sehr, sehr armes Land, was man oft denkt, wenn man im Ausland ist, aber auch im weltweiten Vergleich sind die in den Top 5 oder Top 10 der ärmsten Länder der ganzen Welt.
Okay.
Also wirklich sehr arm und ich war ja sogar noch in der Hauptstadt. Also die Hauptstadt ist ja dann noch der beste Ort dieses Landes und selbst das war schon sehr krass zu sehen. Viele Menschen leben in ja, einfachen Strohhütten. Das sind mehr oder weniger vier große Äste. Stroh angelehnt und das war's.
Ja.
Das ist tatsächlich, der Großteil der Menschen, würde ich sagen, lebt sogar so. Einige haben auch ja, kleine Hütten, kleine Lehmhütten, obwohl die eher außerhalb der Stadt sind. Oder auch gemauerte Häuser und so weiter. Aber es ist alles sehr eng, es ist alles sehr nah beieinander.
Mhm.
Und ja, ganz oft mit ganz, ganz vielen Personen auf sehr, sehr engem Raum. Ja, meine eigene Lebenssituation oder Wohnsituation war schon besser. Auf dem Hof der Missionarsfamilie, ich hatte mein eigenes Zimmer. Auch mein eigenes Bad mit einer richtigen Toilette, was auch ja, eher selten vorkommt. Ja. Also ich kann mich da überhaupt nicht... Ich hatte eine sehr gute Wohnsituation auch, in die es jetzt auch nicht schwer war, sich umzugewöhnen.
Was war so für dich die vielleicht größte Herausforderung bei all dem? Also die Wohnsituation war vielleicht schon schwierig. Okay, du sagst jetzt, du hattest es ein bisschen besser, aber allein das schon bei den anderen Leuten so zu sehen, ist, glaube ich, schon nicht ganz, ganz einfach, sage ich mal. Gleichzeitig hatte ich auch mitbekommen, das Klima dort ist wahrscheinlich ein ganz anderes. Du selber hattest ja auch so ein bisschen ab und an mal gesundheitlich einige Probleme. Was war so für dich irgendwie die größte Herausforderung bei all dem?
Wenn man von diesen Umständen redet, dann auf jeden Fall auch das Klima.
Mhm.
Ich bin schon krank angekommen, mit einer leichten Erkältung, was eigentlich ja nichts Schlimmes ist. Und auch so, ich hatte nie irgendwas Schlimmes. Ich hatte keine Malaria oder alle diese schlimmen Krankheiten, die es da auch gibt. Aber dass sie dieses dauerhafte Husten haben und schlapp sein. Die Luft ist sehr, sehr trocken. Es regnet, in den Monaten hat es dreimal geregnet und zweimal davon würden wir in Deutschland noch nicht mal als richtigen Regen bezeichnen.
Ja.
Also es ist extrem trocken, es ist extrem staubig, was es sehr schwer macht, gesund zu werden, wenn man erkältet ist. Und auch das Immunsystem ist durch die ganzen ausländischen Viren da schon auch sehr, sehr angegriffen. Also es war sehr heiß. Jetzt am Ende, als ich weggeflogen bin, war es teilweise nachts über 30 Grad und am Tag dann über 40, also...
Ja.
Es kühlt nie runter.
Ja, ja.
Und wenn man jetzt nicht irgendwie Ventilatoren hätte oder so, dann wäre es schon echt, echt heftig. Ja.
Okay, aber das gibt es da schon, ne? Ventilatoren, haben die da ganz normal?
Ja, also es ist egal, wie kaputt oder wie klein die Hütte ist, sobald die irgendwie Strom haben, haben die auch alle einen Ventilator.
Okay.
Ja. Was in den Strohhütten natürlich nicht so ist, aber alle, die so ein bisschen was haben oder so einen kleinen Laden haben oder irgendwie sowas, da gibt es einen Ventilator. Auch relativ oft auch Klimaanlagen, aber dafür braucht man dann auch schon ein bisschen Geld. Ja.
Ja.
Aber das ist so das allererste, was du dir holst, wenn du ein bisschen Geld hast und einen Stromanschluss.
Ja,
dann
hat man ganz andere Prioritäten. Ja, bei so einem Wetter, dann kauft man sich halt erstmal eine Klimaanlage. Ja, wir haben schon so ein bisschen mitbekommen, dass du bei einer deutschen Familie warst. Und das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfpunkt, um mal darüber zu reden, was du dort eigentlich gemacht hast. Was war so deine Aufgabe während dieser Monate, die du dort verbracht hast?
Meine Aufgabe war es, die deutsche Familie zu unterstützen und in der Form, dass ich einen von ihren Kindern, also den Sohn, der 11 Jahre alt ist, ich habe mit ihm Homeschooling gemacht, so dass die Mutter, die eigentlich das jetzt schon 3 Jahre lang gemacht hat oder sogar 4, sie konnte dann mit zur Jüngerschaftsschule gehen. Also die deutsche Familie, die ich unterstützt habe, machen zusammen eine Jüngerschaftsschule, auch mit einem anderen Team noch, aber sie schulen einheimische Leute. Und der Zweck davon, dass ich da war, war quasi die Frau so sehr zu entlasten, dass sie auch mitgehen konnte mit zur Jüngerschaftsschule, mit zu den Kursen, auch zu den einheimischen Frauen, mehr Verbindung aufbauen konnte und so. Und ja, die Zeit konnte ich dann irgendwie so schaffen, dadurch, dass ich das Homeschooling vom Sohn übernommen habe, ja.
Okay, du hast Homeschooling übernommen. Bist ja jetzt kein Lehrer oder ähnliches. Oder ich weiß nicht, ob du da im Vorfeld vielleicht schon Erfahrungen mit gesammelt hast. Aber konntest du vielleicht aus dieser Zeit für dich selbst auch irgendwas mitnehmen? Jetzt speziell aus dieser Aufgabe, dass du so ein Kind, sage ich mal, unterrichten musstest?
Ja, also das war für mich so die größte Herausforderung, auch im Vorfeld, wo ich mir schon meine Sorgen gemacht habe, ob das eine Aufgabe ist, die zu mir passt irgendwie. Habe mich dann aber ganz bewusst da reingeworfen und gesagt, okay, das muss irgendwie klappen und Gott so auch darum gebeten, so bitte befähige mich dazu, schenke mir die Geduld und so weiter. Was wirklich auch die größte Herausforderung war, die Geduld zu haben mit dem Jungen, ihn voranzubringen, aber auch zu disziplinieren, dass er weitermacht und so. Also wir kennen das alle, dass man als Schüler nun mal manchmal keinen Bock hat an manchen Tagen und wahrscheinlich noch viel weniger Bock hat, wenn man eins zu eins mit seinem, in Anführungsstrichen, Lehrer am Tisch sitzt. Das war schon ein spannendes Setting so. Aber es hat auch echt Spaß gemacht, ne? Wo du merkst, okay, heute haben wir was verstanden, wir haben einen Durchbruch gehabt, irgendwie. Das war schon auch cool. Also es war für mich mit meinen Fähigkeiten irgendwie schon sehr harte Arbeit auch so. Für andere wäre das wahrscheinlich viel leichter gewesen, aber für mich war das schon hart. Aber auch sehr, sehr cool zu merken, okay, Gott hilft mir bei den Sachen. Wenn ich mich wage, diese Sachen anzugehen, dann hilft er mir dabei und befähigt mich. Das war irgendwie ja auch richtig eine der coolsten Erfahrungen, so dass man das weiß.
Okay, cool. Ja, du bist ja auch ins Ausland gegangen, nicht nur um dort, ich sag mal, ein wenig mitzuhelfen, sondern es war ja auch so ein bisschen ein Ziel, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, dass du wirklich auch geistlich weiterkommen wolltest, ne? Gewisse ja auch Glaubensfragen, sage ich mal, für dich selbst auch vielleicht nochmal klären wolltest. Vielleicht können wir da so ein bisschen mehr drauf eingehen. Niger zum Beispiel ist ja jetzt kein ursprünglich christliches Land. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mit hineinnehmen. Merkt man das irgendwie, dass das da doch anders ist als in so einem christlichen Abendland, wie wir es oft von Deutschland zum Beispiel sagen?
Ja, sehr stark. Also es ist ein Land, in dem, ich glaube, bei Open Doors auf der Seite sind es 0,2% Christen. Also quasi keine. Was sehr krass ist zu erleben. Also ich war schon in einer lokalen Gemeinde, wo auch gar nicht so wenig Leute waren, die aber auch, wo die ältere Generation wirklich die ersten Menschen sind in diesem Land, die Christen geworden sind.
Ach, okay.
Also es ist quasi eine sehr frische Missionsarbeit noch, die läuft und die auch vorangeht, wo man aber merkt, es ist alles noch sehr, sehr neu. Also ich habe mit einem Jugendlichen geredet. Der erinnert sich noch an Zeiten, wo seine Eltern, die zu dieser ersten Generation gehört haben, beim Gottesdienst mit Steinen beworfen wurden oder so.
Oha.
Also was habe ich persönlich jetzt nicht miterlebt, aber das ist alles nicht lange her. Und um da kurz ein bisschen auszuholen, in Niger ist es sicherheitstechnisch auch ein sehr schwieriges Land. Und es gibt quasi die Hauptstadt, also Niamey, die sicher ist, die auch bewacht wird und so weiter. Aber außerhalb der Hauptstadt ist sehr krass Terrorismus verbreitet, auch dann oft islamisch motiviert. Was quasi heißt, es gibt Religionsfreiheit in der Hauptstadt, aber überall sonst nicht. Das heißt, Christen werden auch verfolgt und haben extrem krasse Bedingungen, wenn sie Christen werden. Das ist eine riesige Entscheidung, weil man sich auch gegen die ganze eigene Familie stellt und so weiter. Und auch diese Gespräche, die ich da mit Leuten haben durfte über diese Erfahrungen, waren sehr krass. Aber man sieht es überall, dass es nicht christlich ist. Man sieht es daran, dass das klassische Familienbild aus Mann und Frau nicht existiert. Also die Idee von Treue und ein Partner mit dem anderen und wir sind jetzt verbindlich miteinander unterwegs, existiert mehr oder weniger gar nicht. Männer haben viele verschiedene Frauen. Es gibt ganz viele Kinder oder fast alle, um die sich einfach nicht gekümmert wird. Sie wachsen auf irgendwo auf der Straße. Sie haben ihre Eltern, sie kennen ihre Eltern und übernachten wahrscheinlich auch da. Aber die Eltern kümmern sich absolut überhaupt nicht um sie. Also teilweise ist es so absurd, dass die Kinder betteln müssen, und dann bei ihren Eltern Essen zu kaufen, die einen Essensstand haben in der Straße oder so.
Ja, okay,
Also
krass.
viele, viele Sachen, von denen man denkt, sie sind normal. Sich zum Beispiel um seine Kinder zu kümmern, das braucht man ja in Deutschland keinem Nichtchristen erzählen, dass das eine gute Idee wäre. Die sind aber nicht da und die sind wahrscheinlich nicht da, weil christliche Gedanken noch gar nicht angekommen sind in diesem Land, weil sie die Menschen noch nie Liebe erfahren haben von irgendwem. Und deswegen auch nicht fähig sind, es weiterzugeben. Und auch genau das ist die Arbeit dann von der Mission, dagegen zu gehen und das zu brechen.
Ja, was ich mich irgendwie frage, also der christliche Glaube ist da jetzt noch nicht allzu lang verbreitet, sagtest du. Wie kommen die Leute denn zum Glauben? Also ich meine, passiert das alles durch Missionare oder wie sind da die ersten Menschen vor ein paar Jahrzehnten dann praktisch zum Glauben gekommen? Weißt du das?
Ja, also es gibt viele sehr, sehr krasse Geschichten. Aber ein interessanter Fakt ist zum Beispiel, dass wenn man als Weißer gesehen wird, wird man mit einem Wort angesprochen, so auf der Straße einfach. Mhm. Einem Wort, das quasi der Nazarener heißt,
okay.
Übersetzt. Die Menschen wissen das gar nicht mehr. Aber die ersten Weißen, die gekommen sind, waren höchstwahrscheinlich Missionare, also die Jesus-Leute, die Nazarener, und werden so genannt. Das ist, da merkt man schon, die ersten Weißen, die höchstwahrscheinlich in diesem Land angekommen sind, waren Missionare. Und es gibt auch immer noch viele, viele Missionare dort, die es versuchen. Aber man muss auch sagen, viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind durch irgendwelche Erscheinungen, durch Träume, durch Visionen zum Glauben gekommen.
Ja.
Was wirklich auch jedes Mal wieder sehr beeindruckend war, diese Geschichten zu hören.
Ja. Ja, auch das ist ja eine Sache, die kennen wir so gar nicht. Ne? Also irgendwie werden wir da, glaube ich, relativ schnell skeptisch, wenn wir so hören, jemand hat eine Vision oder so. Aber auch dadurch kommen Leute dort zum Glauben. Ne? Ist ja auch eine total interessante Sache. Du hast vorhin gesagt, die Gemeinde bei dir ist gar nicht mal so klein gewesen, in der du jetzt drin warst. Was ist das so, also von der Dimension her, wie viele Leute sind da so in der Gemeinde gewesen?
Ich bin schlecht im Schätzen. Ich würde mal sagen, vielleicht 250.
Ach, okay.
Oder so. Besucher im Gottesdienst. Ne? Das ist natürlich wie auch in jedem anderen Land. Es ist so, dass viele Leute dorthin kommen, weil sie auch wissen, wenn ich irgendwie in der Gemeinde bin, wenn ich im Missionswerk bin, dann kriege ich Hilfe, dann werde ich unterstützt und so weiter. Also um wirklich zu wissen, wer ist da jetzt ein ganz entschiedener Gläubiger, kann man kaum beurteilen.
Ja.
Aber es ist schon so, dass dort ja ungefähr 250 Leute zur Gemeinde gehen. Ja.
Unterscheidet sich da so ein Gottesdienst? Also ja, ich glaube, so ein Gottesdienst wird sich stark von einem Gottesdienst bei uns unterscheiden. Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit hinein. Wie läuft das da so ab?
Ja, das ist wirklich eine völlig andere Welt und war auch jedes Mal wieder ein Kulturschock. Also manchmal saß ich in den Reihen und musste einfach so lachen, so, weil es einfach irgendwie so cool war zu erleben, wie anders es ist. Also es ist deutlich länger, es geht um die 3 Stunden der Gottesdienst, würde ich mal sagen. Die erste Stunde kann einfach jeder so seinen Beitrag mitbringen, den er so hat. Also es ist viel weniger durchstrukturiert. Sehr, sehr lange, sehr ausgiebige Lobpreiszeiten mit auch viel Tanzen im Kreis und ein Lied geht ins andere über und es ist wirklich eine ganz lange, ausdauernde Lobpreiszeit, wo auch ganz klar im Fokus steht, Gott zu feiern für das, was er getan hat und so. Mhm. Ja, aber dann, also die Bestandteile sind quasi doch relativ ähnlich. Ne? Es geht darum, Gott zu anbeten, Lobpreis zu machen, ihn zu feiern. Und es gibt auch eine Predigt vom Pastor zum Beispiel. Das wäre noch ein großer Unterschied. Und einige kleine Bestandteile, die sehr lustig, aber auch sehr anders sind. Wenn zum Beispiel ein Kind sehr gut war in der Schule, dann wird es nach vorne gerufen, der Pastor pusht es nochmal so vor allen und sagt so, dieses Kind hat sich voll angestrengt, wir wollen es feiern.
Ja.
Und dann fragt er so, und wer soll jetzt für dieses Kind singen, Mama oder Papa? Und dann rufen alle so, Mama oder Papa. Und wer lauter gerufen wird, muss dann nach vorne kommen und ein Lied singen. Und so.
Ach, witzig. Ja.
Also so ein paar kleine Bestandteile, die schon sehr anders sind.
Ja, wäre auch mal bei uns eine Idee, ne?
Ja.
Aber mal gucken, ob es das durchsetzen würde. Ja, spannend. Wie war das denn für dich persönlich eigentlich? Hattest du denn in der Zeit vielleicht besondere geistliche Erlebnisse, sage ich mal, die dich im Besonderen geprägt haben? Dinge, die du da irgendwie erlebt hast, wo du sagst, das war nochmal für mich was ganz Besonderes vielleicht?
Für mich das ganz Besondere war eigentlich die Eindrücke, so mit Gott zu verarbeiten. Mhm. So würde ich es nennen, alle Sachen, die ich sehen durfte, auch wenn ich mal aus der Stadt raus durfte, ein Dorf gesehen habe oder eine Schule oder die ganzen Geschichten von den Leuten gehört habe, die ja einen dann schon auch sehr bewegen. Und dann damit wieder allein in seinem Zimmer zu sitzen, mit diesen Gedanken, mit diesen Erlebnissen und seine Bibel zu lesen, Gott zu fragen, was heißt das für mich?
Mhm.
Das war für mich immer eine Frage, die mich heute noch genauso beschäftigt, wie als ich da war. Aber was bedeutet das, dass ich diese Welt gesehen habe, dass ich weiß, was da abgeht, wie groß die Probleme sind? Was heißt das jetzt für mich heute? Was heißt das daran, wie ich mein Leben gestalten muss?
Mhm.
Und diese Sachen, ja, so zu besprechen, und auch einige Bibelverse wirken sehr anders, wenn man dann im Ausland ist. Also zum Beispiel sehe ich überall diese krasse Armut und lese dann in 1. Johannes 3,17, das ist so jetzt in meinem Wortlaut grob übersetzt, wer Besitz hat und dein Bruder Mangeleiden sieht und macht nichts, so wie soll Gottes Liebe in ihm bleiben?
Ja.
Wo man sich dann überlegt, ich sehe hier all diese Leute, alle leiden Not, und das sind Geschwister und eigentlich mache ich nichts. Also diese Bibelverse wirken anders, wenn man es vor Augen hat.
Ja, finde ich total spannend. Ich meine, gibt es denn vielleicht grundsätzlich Dinge, die dir dort vielleicht noch klar geworden sind? Du hast ja zum Beispiel diesen Aspekt genannt aus 1. Johannes 3, Vers 17, ne, dass wir uns dann eben auch um so Personen vielleicht viel mehr kümmern müssen und da dann, sage ich mal, auch die Augen nicht irgendwie vor verschließen sollten. Aber gibt es vielleicht noch mehr Dinge, die dir so klar geworden sind, die wir vielleicht als westliche Christen ja irgendwie vielleicht falsch angehen oder gar nicht so leben, wie wir sie vielleicht leben sollten?
Ja, also ganz viele Sachen, wo ich bei mir persönlich einfach weiß, dass die dran sind, auch zu ändern. Zum Beispiel saß ich an einem Abend mit dem einheimischen Pastor der Gemeinde zusammen und auch noch mit anderen, aber haben sie mich mit ihm unterhalten. Und also wie er mich so eindringlich angeguckt hat und so gesagt hat, eine Seele zu retten, das ist das wahre Gold des Lebens. So.
Okay.
Und man hört ihn so reden und man weiß auch, genau so lebt er. Er ist davor ungefähr 20 Jahren hingekommen, hat er mir erzählt, hatte nichts. Also er war gar nichts. Es gab keine Gemeinde, es gab keine Christen. Und er hat sich morgens hingesetzt und seinen Zettel genommen und Gott gefragt, was er heute machen soll. Und hat das dann gemacht. Das war sein Plan, seine Vision. Also ein bisschen anders als ein Europäer, das angeben würde, wenig durchstrukturiert oder wenig durchdacht, sondern einfach anfangen, einfach machen. Und wie man dieses Feuer so dafür, Menschen zu retten und diese Not wirklich anzugehen, sowohl die Armut, aber auch diese geistliche Not zu sehen und zu sagen, wir können das nicht so lassen und unser ganzes Leben, alle 100% drehen sich darum, Menschen zu Jesus zu führen. Und auch dort, wenn man den Missionsbefehl sieht, steht da auch alle Nationen, nicht die, die gut erreichbar sind oder die, die sehr offen sind, sondern alle. Wir sollen zu allen Nationen gehen und auch dort wieder das Besondere in Niger oder ganz Nordafrika. Es gibt sehr viele Völker, die einfach noch gar keine Ahnung haben. Also es gibt, man kann nicht sagen, in Niger gibt es ein Volk, es sind 9 verschiedene Völker, die teilweise auch ganz andere Sprachen sprechen, sich nicht verstehen und so weiter. Und es gibt bis heute nicht mal die Bibel auf all den Sprachen. Und selbst wenn es sie gibt, können die Menschen nicht unbedingt lesen. Das ist für mich irgendwie diese Horizonterweiterung zu sagen, es gibt dieses Land und es gibt dieses Leben und es gibt diese unerreichten Leute und auch nicht nur in Niger, in ganz vielen anderen Ländern ja genauso. Und zu sagen, das ist auch meine Verantwortung, daran etwas zu ändern. Das heißt nicht, dass jeder Missionar werden muss, was aber auch gut wäre, wenn ein paar es wenigstens tun würden. Oder wo ich mich das auch ganz speziell fragen will. Also bin ich einer, der gehen soll? Und wenn ich nicht einer bin, der gehen soll, auch dann habe ich eine Verantwortung dieser Welt gegenüber. Ja, das war für mich ein Riesending. Also Mission und Evangelisation. Im direkten Umfeld startet das natürlich auch für mich jetzt, was ich mir neu vornehmen will, irgendwie hier in meinem Umfeld Menschen zu erreichen, aber auch diese weltweite Mission in den Blick zu kriegen, zu wissen, da gibt es Not und da gibt es viele Ressourcen, die wir bringen können.
Woran denkst du da konkret? Also das ganze Thema, ne, geht sozusagen hinaus, befolgt den Missionsbefehl. Das kann man ja wirklich so ausleben, indem man dann nach Niger geht und dort als Missionar tätig ist. Man kann das ausleben im direkten Umfeld. Wie kann man das sonst noch ausleben?
Also für mich ist es auch der finanzielle Aspekt, der gerade ja auch uns, wenn du nach Westen fragst, dann ist es das, was wir sehr, sehr stark anders leben. Dass wir uns einen Lebensstandard gönnen und eigentlich kaum, wenn wir geben, eigentlich nie geben, sodass es uns wehtut. Und das ist für mich auch ein Gedanke, der immer wieder hochkommt. So wie kann ich meinen Umgang mit Geld verantworten, wenn ich weiß, dort gibt es Leute, die leiden darunter, ne? Und auch wenn ich weiß, ein paar Euros hier, die für uns wirklich nichts sind, ändern da wirklich etwas. Sie machen einen großen Unterschied. Das ist für mich mein Umgang mit Geld, will ich nochmal ganz stark anpassen, so nach diesen Erfahrungen dort, weil ich glaube, dass ich es anders vor Gott nicht verantworten kann, wenn ich so weiterlebe.
Hast du denn, also die eine Frage ist ja so, sich mal zu fragen, was können wir als westliche Christen einfach ändern, nachdem wir all das gesehen haben, ne, oder in deinem Fall, nachdem du das gesehen hast. Eine andere Frage ist es ja vielleicht einfach mal zu sehen, wie leben die Christen im Niger an sich. Gibt es auch da Dinge, wo du sagen würdest, das können wir uns echt von denen abschauen, das leben die irgendwie viel konsequenter oder viel christlicher, sage ich mal, als wir?
Ich würde sagen, die Freude auf jeden Fall. Also, das ist wirklich nur meine Beobachtung. Jetzt weiß ich jetzt gar nicht so tief, ob das stimmt oder nicht, aber es wirkt auf mich sehr so, an einem Sonntaggottesdienst, diese Freude darüber zu singen, ich werde einmal bei Gott sein. Das sind sehr oft sehr simple Texte so. Mein Name ist dort oben aufgeschrieben. zum Beispiel eine Zeile. Und du siehst die Gesichter und wie sie das singen und auch mit was für einer Power das gesungen wird.
Ja.
Und ich sage, sie freuen sich darüber. Das ist ihre Freude. Sie haben halt von den weltlichen Umständen oder finanziellen gar nicht mal so viele, worüber sie sich freuen können. Aber dann siehst du sie am Sonntag und du siehst diese Freude darüber, dass da eine Ewigkeit bei Gott wartet, wo alles gut ist. Und ja, mehr als gut. Aber und das sich abzugucken, zu sagen, ey, diese Freude, diese Menschen empfinden, einfach daraus, dass sie Gott anbeten dürfen, dass sie wissen dürfen, der Name ist oben aufgeschrieben. Das war für mich auch sehr, sehr beeindruckend. Aber auch, ist auch sehr viel kulturell jetzt, aber quasi sich Sachen sagen zu können, ohne also so ein bisschen nicht so sensibel zu sein, wie wir hier. Da dürfen Sachen vom Pastor sehr klar angesprochen werden, ohne dass es einen riesen Aufschrei gibt. Da darf man auch mal einen Witz über einen anderen machen, ohne dass das sehr ernst genommen wird, ohne dass die Gefühle verletzt werden. Da darf man auch mal einen klaren Missstand ganz klar ansprechen. Und danach ist es kein Problem, sondern es ist okay. Also so eine sehr offenere Kommunikation, wo man auch mal über sich selbst lachen kann und wo man aber auch mal sich Sachen ehrlich vors Gesicht irgendwie so sagen kann. Funktioniert da, würde ich sagen, schon teilweise etwas besser.
Ja. Okay, ja, verstehe. Ja, du hast jetzt schon eine ganze Menge Dinge angesprochen, die man sich theoretisch sozusagen abgucken kann, ne, von den Christen im Niger oder die man vielleicht auch grundsätzlich ändern kann als westlicher Christ. Was hast du dir denn ganz konkret mitgenommen? Was möchtest du ganz konkret angehen nach diesem Missionseinsatz? Was bist du vielleicht auch schon angegangen in den letzten Wochen, seitdem du wieder hier bist?
Für mich ist es der Aspekt, Ruhe zu haben mit Gott. Also wirklich Zeiten der Ruhe, wo ich mit ihm nachdenke, wo ich bete, wo ich lese. Und das will ich auf, ich bin dabei, es herauszufinden, wie genau ich es mir einbauen will. Aber ich merke auf jeden Fall, es muss einen viel, viel größeren Raum haben. Wirklich auch dauerhaft für Sachen zu beten. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Jugendstunde dort oder auch mehrere, wo wir eigentlich 2 Stunden lang am Stück nichts anderes gemacht haben, außer gesungen und gebetet. Wo man singt 2, 3 Lieder, der Pastor kommt nach vorne, der Pastor macht auch die Jugendarbeit, das ist auch sehr interessant, obwohl er schon fast 70 ist oder so. Und dann sagt er, okay, jetzt beten wir für die Familien, jetzt beten wir für die jungen Menschen in Niger, die noch keine Christen sind und so. Also irgendwie dieses ausdauernde Gebet, aber auch für andere Menschen, so. Nicht nur für mich und meine Familie und dass alles gut wird und dass wir beschützt werden, sondern dafür, dass Menschen zu ihm finden, Menschen, die keine Chance haben, zu ihm zu finden, eigentlich logisch gesehen. Also dieses ausdauernde Beten und ruhige Zeiten mit Gott, so ohne kurz das abgearbeitet zu haben, sondern Zeiten zu haben, wo man auch mal sitzt, wo man einfach nachdenkt und wo man Gott auch Raum gibt, überhaupt die Gedanken zu sortieren. Ja, das will ich mir ganz stark einbauen.
Wie machst du das konkret? Also fährst du irgendwie so deine Medienzeit runter oder so? Oder wie sieht das dann konkret letztlich aus, dass du dann wirklich auch die Zeit dazu hast, dich einfach mal hinsetzen zu können und diese Ruhe zu haben?
Also noch bin ich nicht am Arbeiten, deswegen ist es gerade nicht so schwer, Zeit für mich zu finden. Aber ja, Medien ist für mich ein Riesending, dass ich da echt runterschrauben will, dass es gewisse geregelte Zeiten gibt und dann aber auch nicht mehr. Also einen bestimmten Zeitraum, wo man sich vielleicht auch mal was angucken kann oder so, der dann aber auch zu Ende ist. Und für mich ganz praktisch, was ich mir vorgenommen habe, einen Abend die Woche mit Gott zu haben, wo nichts anderes ist, wo kein Termin ist, auch kein christlicher Termin, auch keine Probe, auch kein Hauskreis, kein irgendwas, keine Besprechung, sondern ein Abend mit Gott. Und ich will alle 2 Monate einen Sonntag weggehen. Also irgendwo raus in den Wald, irgendwo, wo Ruhe ist und wirklich einen Tag alleine sein mit Gott, um auf mich zu reflektieren. So bin ich auf einem Weg, den ich mir vorgenommen habe. Auch wenn ich jetzt diese meine Ziele wieder sage, merke ich schon wieder, okay, wieder sehr stark nachgelassen die letzten Wochen, wo man sich aber klare Ziele hatte. Und ich glaube, dass ich und auch jeder andere diese Reflexionszeiten braucht, wo man sagt, okay, das habe ich mir vorgenommen, da stehe ich jetzt, okay, ich muss wieder neu anpassen. Und dafür will ich alle 2 Monate mal einen Sonntag weggehen, zum Beispiel.
Ja, finde ich voll gut. Also einfach sich auch mal ganz klar irgendwie so einen Termin zu setzen, ne? Zu sagen, einmal ein Abend die Woche gehört ganz klar Gott und eben dann eben so alle 2 Monate so einen Sonntag. Ne? Ich meine, der Rhythmus kann natürlich auch anders aussehen, aber ich finde es total gut, ne? Dass man da einfach mal sagt, das mache ich jetzt fix und da gehe ich sozusagen auch keine Kompromisse ein.
Ja, was gar nicht so leicht ist, weil in der Welt, in der wir hier leben, auch wieder ein krasser Kontrast zum Ausland. Im Ausland kannte ich halt, keine Ahnung, 20 Leute und hatte irgendwie 3, 4 gute Freunde. Und das war's. Also, viel weniger Termine einfach. Und hier ist man da, man ist da, man hat eine große Familie, eine große Gemeinde, kennt dadurch schon so viele verschiedene Leute, wo man auch hier und da mal zu Besuch ist, was alles cool ist und was alles einen guten Mehrwert auch hat. Was es aber viel schwerer macht, diese ruhigen Zeiten zu nehmen. Und das merke ich auch, wenn ich das wirklich machen will, dann muss ich andere Sachen absagen. Dann kann ich nicht überall dabei sein, was gerade für uns Jugendliche ja manchmal irgendwie so ein innerer Trieb ist, dass man irgendwie gerne bei allem dabei sein will, alles mitnehmen will, was aber einfach nicht geht, wenn man Ruhezeiten haben will. Ja, das ist so der Kampf da.
Ja, die praktische Umsetzung letztlich, ne, die ist dann wahrscheinlich doch nicht immer so einfach. Aber top finde ich richtig gut, dass man sich das so vornimmt. Wir kommen so langsam zum Ende, würde ich sagen. Und wir haben jetzt schon eine Menge darüber gehört, was du dort erlebt hast im Niger. Du bist ja auch anfangs mit gewissen Erwartungen in das Land gegangen, in deinen Missionseinsatz gegangen. Würdest du sagen, deine Erwartungen wurden letztlich erfüllt? Oder wurden sie vielleicht übertroffen oder untertroffen oder lief es dann am Ende doch ganz anders, als du es vielleicht eigentlich gedacht hattest? Wie war das so im Nachgang?
Auf jeden Fall anders, weil man sich die Sachen ja kaum vorstellen kann, weil man gar nicht weiß, wie was genau auf einen zukommt von der Situation im Land. Was für mich aber, also klare ausgesprochene Ziele von mir waren, ich will eine Hilfe sein als Kurzzeitler, was irgendwie auch gar nicht so leicht ist, weil man mit der Sprache ein paar Monate braucht, bis man ganz drin ist. Das konnte ich aber dadurch, dass ich halt in der einheimischen, in der deutschen Familie gearbeitet habe, meinen Dienst gemacht habe. Und da voll die Erwartung getroffen, da bin ich mega glücklich, wie das gelaufen ist, dass wir überhaupt so gut vorangekommen sind mit der Schule, was ja längst nicht selbstverständlich war. Aber auch, dass ich viel lernen durfte, war für mich auch ein großes Ziel. Und auch da würde ich sagen, dass ich das wirklich lernen durfte, auch durch viele, viele Gespräche mit dem Missionar, bei dem ich war, der übrigens bald zu Gast ist, am 11.06. bei uns in der Gemeinde. Also auch oben im Gottesdienst wird er vorbeikommen. Von ihm durfte ich sehr viel lernen durch viele persönliche Gespräche, ihn viele Fragen stellen, die ich so habe, wo ich weiß, er hat die auch schon mal sich alle gestellt. Was auch dann ja sehr herausfordernd war manchmal, wenn man so sagt, ja, eigentlich, also ein Beispiel so, eigentlich kann ich ja nicht mein Geld dann für mich behalten. Ich muss ja eigentlich so den geringsten Standard leben, den ich kann und alles dann für Gott geben. Und dann ist die Antwort dann halt sowas wie, ja, genau. So. Was, wo man merkt, okay, stimmt, das ist, also es ist gar nicht so schwer, auf diese Gedanken zu kommen. Man muss sie nur umsetzen. Aber das zu wissen, das ist auch eine Sache, die ich da immer mehr mitgenommen habe. Wir wissen so viel, wir wissen alles. Wir haben Kinderstunden, wir haben Teenie, wir haben Jugend, wir haben Gottesdienste, Bibelstunden, alles Mögliche. Videos, Predigten ohne Ende. Wir wissen mehr als alle anderen, gefühlt. Aber die einfachsten Sachen, die wir schon verstanden haben, umzusetzen, so. Daran mangelt es uns dann manchmal. Und das einfach ernst zu nehmen, was da steht. Ja, also ich durfte viele Sachen lernen und das war auf jeden Fall mega cool. Ich bin da sehr, sehr glücklich über den Einsatz.
Du hast ja anfangs erwähnt, dass du diese Zeit jetzt zwischen dem Studium und deinem Berufsstart, dass du die ganz bewusst nochmal auch so Gott geben wolltest und deswegen auch ins Ausland gegangen bist. Behältst du es dir eigentlich noch vor, vielleicht zukünftig nochmal irgendwie in die Mission zu gehen? Oder ist das jetzt so ein Ding, wo du sagst, das ist, habe ich jetzt gemacht und das ist jetzt abgehakt für mich?
Es sagt sich immer leicht, aber wie ich es angehen will, ist, dass ich sagen will, ich will total offen sein dafür. Ich weiß, dass meine nächsten 3 Jahre höchstwahrscheinlich hier in dieser Gegend stattfinden. Ich werde in meinen Job reinstarten. Ich werde voraussichtlich irgendwann innerhalb der nächsten Jahre heiraten. Und weiß, fürs Erste werde ich hier sein. Aber ich will wirklich ganz konkret Gott fragen und ihm die Offenheit lassen, dass er mich hinschicken darf, wo er will. Was sich wieder, es sagt sich leicht, aber ich will das wirklich vor ihn bringen so, und auch mit meiner Schwachheit vor ihn bringen, ihm zu sagen, vielleicht spüre ich, also ich kann das vor mir sagen, es gibt Menschen, die sagen, boah, ich habe den Ruf in die Mission, ich muss auf jeden Fall gehen. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht krass auf meinem Herzen oder also dieses, den Gefühlsaspekt habe ich nicht krass auf meinem Herzen, dass ich sage, ich muss dahin. So. Aber was ich weiß, ist, es steht da. Es steht da, dass wir gehen sollen. Und eigentlich spricht nichts dagegen. Und das ist für mich, das ernst zu nehmen, auch wieder und zu sagen, Gott, du kannst mein ganzes Leben haben. Egal was passiert, egal wo du mich haben willst, egal in welchen Lebenssituationen, du darfst es haben. Und da bin ich gespannt, was er vorhat und wir versuchen, dem dann zu folgen.
Sehr gut, ja. Ja, ich meine, theoretisch sind wir, wie du schon sagst, alle dazu aufgefordert, ne, missionarisch auch tätig zu sein. Und ich würde ganz gerne mit einer Frage vielleicht dieses Gespräch beenden. Und zwar, mal angenommen, es hören jetzt einige Personen gerade zu, die vielleicht genau mit dem Gedanken spielen und vielleicht noch viel stärker auch dieses Gefühl haben, ich soll wirklich in die Mission gehen. Vielleicht gibt es auch andere Leute, die es auch nur in der Bibel lesen und noch gar nicht so wirklich dieses Verlangen haben oder dieses Gefühl haben, in die Mission gehen zu müssen. Was würdest du solchen Leuten sagen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, in die Mission zu gehen? Würdest du ihnen empfehlen, das mal zu machen, oder wie ist da so deine Einstellung zu?
Ich finde, es ist immer ein kleiner Unterschied noch, ob Langzeit oder Kurzzeit. Für mich ist ein Kurzzeiteinsatz immer das Richtige. Also ich glaube, damit kann man gar nichts falsch machen, weil man Einblicke kriegt, weil man Gott überhaupt erst die Chance gibt, irgendwie in diese Gedankenwelt mit reinzukommen. Also man kann Berichte hören, man kann viel lesen, das alles auch richtig cool. Und da gibt es ja auch mega viele coole Plattformen heutzutage. Aber Sachen zu sehen und zu merken und mit den Leuten zu reden, wird dich verändern, 100%. Wenn nicht, dann glaube ich, dass da etwas sehr Komisches gelaufen ist. Aber es wird dich verändern und Gott wird dich da packen. Deswegen ermutige ich immer, immer zu einem Kurzzeiteinsatz. Und aber auch dazu, darüber hinaus, will ich wirklich auch dazu ermutigen, darüber nachzudenken, soll ich Langzeit weggehen? Da gibt es natürlich auch gute Vorbereitungskurse und so weiter. Und am Ende oder am Anfang wirkt alles sehr groß. So ich soll ich kann auch nichts, bla bla bla. Das haben schon viele Leute gesagt. Das haben auch schon viele Leute in der Bibel gesagt, dass sie nichts können und dass sie die Falschen sind für den Job. Aber Gott hat sie befähigt. Und wenn wir diese Bereitschaft ihm geben, dann kann da, glaube ich, sehr, sehr viel passieren. Und ich wünsche mir das auch so sehr für unsere Generation, so unsere junge Generation, aber auch vor allem auch für die Gemeinde, dass wir irgendwie in ein paar Jahrzehnten oder hoffentlich früher sagen können, ey, wir haben 5, 6 ausgesandte Missionare Langzeit, die wir unterstützen. Die nicht von irgendwo sind, die wir unterstützen, sondern die aus unseren Reihen sind, die wir dazu ausgebildet haben, befähigt haben, unterstützen im Gebet. Das wär mega schön, wenn wir da an dem Punkt irgendwann ankommen würden. Und ja, deswegen will ich sehr stark dazu ermutigen, darüber nachzudenken, Schritte zu wagen. Und Gott wird es benutzen, da bin ich mir ganz sicher.
Top, das ist eine klare Ansage und auch eine schöne Vision für die Zukunft. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob vielleicht der eine oder andere sich auch ermutigt fühlt. Das hoffe ich natürlich durch deinen Bericht hier. Und ich glaube auch, du bist auf jeden Fall ansprechbar, falls jemand noch weitere Fragen hat. Und damit vielen Dank dir, Fabi, für ja, die Einblicke. Das waren ein paar spannende Erlebnisse in ein ganz anderes Leben, das du in den letzten Monaten führen durftest. Und an alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal hier beim Bärslich Podcast.
Jo, Dankeschön.